Blonde and Beyond, der Podcast über Karriere und echte Insights.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Podcast Blonde and Beyond. Heute wieder an meiner Seite die Lia.
Hallo.
Und wir haben heute einen Special Guest eingeladen, die Lia und ich. Und zwar haben wir den Jörg an unserer Seite. Der Jörg ist langjähriger Unternehmensberater aus einer Next Six Company. Er wird uns gleich mehr dazu erzählen. Und die Lia und ich haben uns einen fantastischen Titel für heute überlegt. Der heißt da: Ohne Fleiß kein Preis. Von daher, Jörg, hallo, schön, dass du da bist. Magst du noch irgendwas ergänzen zu deiner Person?
Ja, hallo in die Runde. Es ist mir erstmal eine Ehre, dass ich heute bei Blonde and Beyond dabei sein darf. Du hast es auch schon schön auf den Punkt gebracht, Andrea. Mittlerweile 32 Jahre Berufserfahrung, wie ich gerade nochmal selber zurückgeblickt habe. Davon 12 Jahre bei Big Four, 10 Jahre bei Next Six und auch fast 10 Jahre in einer selbstständigen Consulting-Einheit unterwegs. Also mehr oder weniger all seen, all done, und freue mich, mit euch in den Austausch gehen zu dürfen.
Gleichfalls. Erstmal hallo, auch richtig von meiner Seite aus. Jörg, danke, dass du heute da bist. Und ich würde einfach mal direkt reinstarten mit der Frage, wie du denn überhaupt deinen Weg ins Consulting gefunden hast.
Das war im Prinzip eine klassische Karriere der 90er Jahre. Ich habe damals angefangen bei, man kann das ja glaube ich heute auch durchaus sagen, bei heute PwC, habe da im Bereich Audit die ersten 5 bis 6 Jahre sehr glücklich und zufrieden auch gewirkt, bin Steuerberater geworden, habe die klassische Fachkarriere eigentlich gemacht und bin dann über verschiedene Beratungsmandate, die wir zusammen mit Kollegen aus dem Consulting bei PwC hatten, eigentlich mit dem Consulting in Berührung gekommen und fand das hochspannend, dass man quasi mit dem C-Level des Kunden die Zukunft nach vorne beraten hat. Und sagen wir mal, das klassische Audit-Geschäft ist ja eher ein bisschen regulatorisch zurückgewandt, und das fand ich hochspannend, weil die Herausforderungen dort auch bei den Kunden immer hoch individuell waren. Das Thema hat mich gereizt und ich bin dann zunächst erstmal in den Consulting-Bereich von PwC gewechselt, der damals ja noch viel, viel kleiner war als heute. Stellt euch das so vor, das waren ungefähr 200 Personen. Ich glaube, heute sind es 3000, wenn ich das richtig vor Augen habe. Und das, was wir dann dort noch lernen durften in Projekten bei insbesondere großen Kunden, haben wir dann 2005 mit 4 weiteren Kollegen alles mitgenommen und das Beste aus dieser Zeit in eine eigene Company integriert, die wir im Prinzip auch im Consulting für den Bereich CFO Services positioniert hatten und dort im Prinzip, würde man heute sagen, ein Startup hochskaliert haben.
Sehr spannend. Jetzt hast du ja gerade eben auch schon gesagt, du hast viel gesehen, du hast lange Consulting gemacht. Wie würdest du denn aktuell oder auch in den letzten Jahren den Wandel von Consulting beschreiben? Also wo sagst du, das hat sich jetzt gerade in den letzten Jahren sehr geändert, das wird sehr vorangetrieben. Das war am Anfang, als ich angefangen habe, noch nicht so. Wo würdest du sagen, wer da quasi der Fokus gerade drauf?
Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, auch die Arbeitsweise der Consultants in der heutigen Zeit. Also früher war es absolut üblich, dass du mehr oder weniger die ganze Zeit beim Kunden vor Ort warst. Und wenn der Kunde eben, sagen wir mal, wenn du deine Homebase in Düsseldorf hattest und der Kunde war in München, dann war es halt üblich, 4 bis 5 Tage in der Woche beim Kunden vor Ort zu sein. Das hat sich ja mittlerweile relativ stark gedreht. Das Consulting findet auch beim Kunden statt, aber tendenziell auch remote, auch gerne aus dem Homeoffice heraus. Und natürlich sind auch wesentliche Gründe dafür, dass heute ganz andere Werkzeuge zur Verfügung stehen. Also sagen wir mal, angefangen von Videokonferenzen, die ja durchaus sehr, sehr effizient sein können, Data Analytics, also Zugriff auf Daten, was remote möglich ist, was früher alles immer nur vor Ort ging und auch vor Ort mit der zugehörigen IT bewegt werden konnten.
Jetzt bin ich ja auch irgendwann mal im Consulting gestartet, nämlich auch bei PwC tatsächlich, darf man ja hier sagen. Wie oft, Jörg, hast du denn diesen wunderbaren Satz "ohne Fleiß kein Preis" gehört, beziehungsweise war bei dir da auch was dran? Also ist für dich im Consulting dieser Spruch ein Thema gewesen und wie empfindest du das heute?
So in der Zeit als ich meine Karriere im Prinzip gemacht habe. Also dieses klassische, der klassische Weg zum Partner. Also ich bin ja 2005 dann über die Selbstständigkeit auch Partner geworden. Und da war es absolut gängig, dass man sagte, du musst im Prinzip 10 Jahre sehr hart arbeiten, musst die Karrierepyramide ist nach oben. Sagen wir mal, angefangen von Manager über erstmalige Personalverantwortung, Senior Manager, Director und dann quasi in den Partner-Case rein. Und da war es absolut üblich zu sagen, 10 Jahre, ganz viel Arbeit, du musst auch durch sehr viel Fleiß dich auch ein bisschen exponieren von anderen. Du musst ja einer der wenigen Kandidaten sein, die in den Partner-Case auch reingelassen werden. Und danach kam dann so langsam Licht am Ende des Tunnels. Also so, das war völlig klar. Du musst im Prinzip ein Jahrzehnt bis eine Dekade auch laufen, bis du wirklich oben ankommen kannst. Und nach meiner Beobachtung ist es halt heute sehr unterschiedlich.
Entschuldige, war das für dich ein Schlüssel zum Erfolg? Würdest du das sagen?
Das war damals unerlässlich. Also sagen wir mal, der unbedingte Leistungswille, die maximale Performance in Richtung des Kunden, natürlich auch gepaart mit der Fähigkeit, eine hohe Akquisestärke am Markt einfach auch abzuliefern über mehrere Jahre, um dort eben auch zu zeigen, dass man nicht nur liefern kann, sondern auch Wachstum generieren kann und zusätzlich sicherlich als ganz wichtiger Baustein auch noch die Teamfähigkeit, die der Wille, Mitarbeiter zu entwickeln, Team zu führen und auch neben der Karriere, sagen wir mal, ein Team mit hoch zu entwickeln, was eben dann auch wieder selber wächst und was auch in der Lage ist, den Partner-Case einfach auch mitzutragen in unterschiedlichen Hierarchiestufen. Ich denke mal, das sind so 3 ganz wichtige Bausteine, denen es auch heute sicherlich noch zu folgen gilt.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Jörg, würdest du denn sagen, dass es bei dir Momente gab, in denen du irgendwie wirklich alles gegeben hast, wo du gesagt hast, so, da stecke ich jetzt 110% rein, aber trotzdem laufe ich irgendwie gerade gegen eine Wand oder trotzdem scheitere ich irgendwie gerade?
So ganz einfache Frage. Also wenn ich das ausschließlich mal beruflich fokussiere, ohne selbstverdienlich zu sein, haben wir fast nahezu immer alle Projekte eigentlich zum Erfolg gebracht. Aber dort ist es durchaus üblich, als Team auch in Belastungsspitzen mal bei 130-150% zu laufen. Teilweise auch über eine relativ lange Zeit. Das ist sehr, sehr stark abhängig auch davon, natürlich, was das Mandat einfordert, wie qualitativ hochwertig das gesamte Team zusammengesetzt ist und auch sicherlich nicht zu unterschätzen, welche Mitarbeiter der Kunde einfach auch zur Verfügung stellen kann, weil wir ja fast immer in Joint Teams unterwegs waren und wenn dort halt entsprechende Qualität und auch durchaus Leidensfähigkeit auch mal in den Abendstunden vorhanden ist, dann macht es natürlich die Tragbarkeit durchaus zeitkritischer Projekte für das ganze Team auch leichter. Das ist, klar kommt man da auch persönlich an den Anschlag. Also es gibt dann so diese Belastungsspitzen, die kann man auch nicht permanent gehen. Aber es ist häufig so in so klassischen Go-Live-Phasen. Jetzt bin ich ja selber kein IT-Berater im klassischen Sinne gewesen. Aber wenn man das mit Einführung von IT einfach mal vergleicht, dann sind diese Go-Live-Perioden immer so zwischen 6 Wochen und 3 Monaten, wo eben auch gefühlt alles Mögliche ungeplant auf einen einstürzt und dieser Workload muss halt auch irgendwie bereinigt werden und das dafür holt ja auch der Kunde den Berater, damit eben die eine verlängerte Werkbank erzeugt werden muss und die durchaus teilweise gar nicht in ausreichendem Maße vorhandenen internen Kapazitäten einfach nach oben skaliert werden.
Wie viel Fleiß würdest du denn sagen, braucht es aus deiner Sicht heute noch oder sagst du eher an bestimmten Eckpunkten ist auch manchmal einfach gesunde Distanz gefragt, also gerade wenn es so um das Privatleben geht, um ein bisschen Gesundheit auch, körperliche, aber auch geistige Gesundheit, wo sagst du, da könnte man vielleicht auch mal kürzer treten?
Das Thema ohne Fleiß, kein Preis ist für mich auch unverändert gültig. Ich glaube nach wie vor, dass du in einer klassischen Top-Beratung niemals Partner wirst, wenn du nicht sehr performant bist, ausgesprochen engagiert, oft über den Schmerzpunkt auch hinausgehst, sehr akquisestark bist. Ich glaube, das sind einfach Grundvoraussetzungen, um Partner zu werden. Aber es muss ja auch nicht jeder eine Partnerrolle nehmen. Es sind ja auch ganz tolle Karrieren, die dann auf einem Senior Manager oder Direktoren-Level einfach auch enden. Dort ist man ja auch schon hochqualifiziert unterwegs. Dem unbenommen ist natürlich auch ein Spiegel der Zeit, dass heute viel mehr auch darauf geachtet wird, in jüngeren Jahren auch schon balanciert zu sein und ein gutes Maß zu finden zwischen, sagen wir mal, beruflichem Engagement und privater, im Prinzip dem Privatleben. Und das ist ja sicherlich heute auch durchaus dadurch einfacher, dass es eben auch Homeoffice-Tage gibt, man dort auch Nähe zur Familie einfach auch hat und ja dort auch immer wieder die Touchpoints suchen kann, die einem natürlich schwerfallen, wenn man wie früher 5 Tage getrennt von der Familie irgendwo im Hotel abends mit Kollegen und Kolleginnen zugebracht hat.
Absolut.
Also von daher würde ich in der Rückschau sagen, ist das sicherlich eine zeitgeistige Entwicklung, die ich auch als äußerst positiv betrachten würde. Also das Leben fängt ja nicht erst dann an, wenn man den Partner-Case erreicht und 10 Jahre gelebt hat, denn dann ist man ja selber auch schon Mitte 40. Ich könnte nur empfehlen, durchaus auch in jüngeren Jahren immer mal wieder den Reset-Knopf zu drücken, sich zu fragen, wo stehe ich eigentlich in meinem Karrieremodell? Will ich diese extra Meilen eigentlich gehen? Sind die es mir gerade wert? Kann ich mich vielleicht auch nochmal ein Jahr aus dem Job rausziehen, weil ich nochmal was Universitäres machen möchte oder zwischendurch mein MBA einflechten möchte? Aber da sind ja auch eigentlich die Arbeitgeber heute mehr oder weniger darauf vorbereitet, weil das wird ja sehr, sehr breit auch von den neuen Generationen auch eingefordert.
Gut, ich glaube, dieses 24/7 ist, wie es, ich sage jetzt mal bewusst, zu unserer Zeit war, heute ja gar nicht mehr machbar, weil es einfach auch, wie Lia sagte, mit Blick auch auf Mental Health-Themen kaum noch umsetzbar ist. Also man kann es sicherlich auch gar nicht mehr einfordern. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Thema. Da ist die Generation, glaube ich, schon viel weiter, auch Nein zu sagen. Das denke ich schon. Also und von daher würde mich mal interessieren, Jörg, du hast ja als zuständiger HR-Partner auch ganz, ganz viele Talente ausgewählt und auch begleitet. Und ich glaube, das ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch hochinteressant. Wie hast du denn bei jemandem ein Karrierepotenzial entdeckt, wo du gesagt hast, der könnte es tatsächlich bis zum Partner schaffen?
So, Andrea, sieht
man das sofort?
Ich würde sagen, nein. Weil die Totalperiode bis zur Partnerschaft, das ist natürlich auch ein sehr, sehr langer Weg. Also vom Grundsatz habe ich eigentlich die Kolleginnen und Kollegen für das Team immer auch danach ausgewählt, dass sie menschlich zum Team passen. Das halte ich für extrem wichtig. Dass sie ein grundsätzliches Potenzial in sich tragen. Das kann aber nach meiner Einschätzung sehr unterschiedlich sein. Das kann auf der einen Seite jemand sein, der ausgesprochen gute Noten hat. Das ist aber ja nur eine Seite der Persönlichkeit. Also ich habe immer deutlich stärkeren Wert darauf gelegt, dass wir emotional intelligente Kolleginnen und Kollegen an Bord geholt haben, die zusätzliche Impulse in das Team bringen konnten, auch breitflächig interessiert sind. Also das muss bei mir persönlich gar nicht immer alles so nur mit dem Job zu tun zu haben. Also ich finde es auch teilweise sehr, sehr eindimensional, wenn jemand mit 25 6 Jahre eigentlich nichts anderes getan hat, als ausschließlich an seine Karriere zu denken und rechts und links keine Themen erlebt hat. Also ich finde es durchaus spannend zu sagen, da sitzt jemand vor mir, der hat tolle Reisen gemacht, der hat abgefahrenes Hobby, der hat auch mal irgendein sportliches Thema eine gewisse Zeit intensiv durchlebt. Der hat große Freundeskreise, der interessiert sich für Literatur etc. pp. Und der es auch eben in der Lage ist, authentisch und interessant rüberzubringen. Weil das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt des Consulting. Man muss ja später auch vor Ort die Kunden für sich gewinnen können, auch auf verschiedenen Unternehmensebenen. Und dabei treffen ja auch Menschen aufeinander, die gerne interessiert sind an anderen spannenden Persönlichkeiten. Und das war für mich immer so ein Auswahlkriterium zu sagen, passt gut ins Team, ist jemand, der einfach eine interessante Persönlichkeit ist und der natürlich auch mindestens mal verdeutlichen muss, dass er dem Leistungsgedanken auch intensiv folgen möchte. Und was du ansprichst, Andrea, vielleicht habe ich da schon ein bisschen zu weit ausgeholt, aber das Thema, wo trennt sich die Spreu vom Weizen? Wo kann man eigentlich genau sehen, ob jemand das Partnerpotenzial hat?
Genau.
Da würde ich sagen, das ist eigentlich ganz einfach. Das ist ungefähr auf der Manager-Level, wenn es darum geht, dass jemand anfangen darf, Teams zu führen und noch wichtiger, beim Kunden aktiv zu akquirieren. Das beginnt ja damit, dass man sagt, man ist sozusagen in der Lage, sich auch mal selbst zu verkaufen. Der Kunde verlängert einen Auftrag, weil man vor Ort gut performt hat. Oder sogar noch besser, ein junger Assistent darf mitgenommen werden. Auch der wurde in Anführungsstrichen schon als kleines Team in den Kunden auch mal hineinverkauft. Und nach vorne gerichtet, wirst du heute nur noch Partner in den Top-Unternehmensberatungen, wenn du einfach in der Lage bist, großflächig zu akquirieren und das nachhaltig. Und da einfach auch mal Summen zu nennen, jemand, der Partner werden möchte, dauerhaft in den Top 20, der wird das niemals werden, wenn er nicht in der Lage ist, mindestens einen Umsatz von 1 Million plus X zu generieren. Und je elitärer die Einheiten werden, desto höher sind da auch die Kennzahlen, die es zu erreichen gilt. Und
das heißt
ja
auch
Jahr.
Sehr vertriebsstark zu sein, also eher so extrovertierter, vertriebsstark, vielleicht gar nicht so mit fachlichen Themen gepaart oder wie siehst du das? Weil verkaufen können ist ja nicht unbedingt fachlich überall der Expert zu sein.
Das ist richtig. Also da gibt es ja auch zwei sehr unterschiedliche Wege. Also es gibt ja manche Consulting-Einheiten, die haben ja sogar sogenannte Vertriebsteams, also sagen wir mal gerade IT-Consultants sind ja häufig so aufgestellt, zum Beispiel auch SAP. Da kommt im Prinzip ein Vertriebsteam und verkauft ein Projekt und im Erfolgsfalle kommt danach das Delivery-Team. So, und das hat der Kunde vorher noch nie gesehen. Und das ist, sagen wir mal, diese Zweigliedrigkeit, die häufig im IT-Consulting vorhanden ist. Ich komme ja eher so aus der fachlich-prozessualen, operativen Schiene mit Schwerpunkt CFO-Services. Und dort ist eigentlich immer gefragt gewesen, dass du fachlich adäquat wahrgenommen wirst, dass man im Prinzip weiß, das ist ein Fachexperte, der ganz viel gesehen hat, der es im Zweifel auch selber liefern kann. Und dann kommt natürlich, sagen wir mal, die Authentizität im Verkaufsprozess. Der Kunde sucht ja häufig nach einem Sparringspartner, nach einem Vertrauten, nach jemandem, dem er sich öffnen kann, jemand, der auch mehr oder weniger immer erreichbar ist, wo der Partner auch gerne vor Ort intensiv selber mitarbeitet. Ich glaube, das sind häufig Differenzierungsmerkmale, die den Kunden dann auch für den einen oder anderen Berater überzeugen.
Ja, hochspannend. Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, über deine Karriere in der Beratung in einem größeren Konzern, was man auch braucht, um eine Karriere in diesem Konzern anzustreben und auch erfolgreich weiterzuführen. Was mich aber trotzdem auch sehr interessiert, ist deine Gründung. Du hast ja mit einigen anderen Beratern selbst gegründet und da interessiert mich zum ersten einmal, wie seid ihr dabei vorgegangen und auch, was man denn überhaupt dafür braucht, dann auch als Person, um zu sagen, so, ich nehme jetzt hier mal den Mut zusammen und mach mal was Eigenes in der Beratungsszene.
Da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, Lia. Wir haben ja gegründet, da waren wir alle zwischen 35 und 40 Jahren schon alt. Also das kann man ja nicht mehr ganz vergleichen mit diesen typischen Start-up-Gründungen, die man heute gerne auch sieht, wo dann mehr oder weniger nach der Uni-Karriere man sofort in ein Startup springt und mit einer tollen Idee ein Unternehmen hochskaliert und ist noch nicht mal 25. Also wir haben ja aufgesetzt auf sehr guten Kundenkontakten aus einer Big Four und sind dann mehr oder weniger auch mit demselben Leistungsspektrum, was wir vorher verkauft haben, in unsere eigene Consulting-Einheit gegangen. Hatten dort ein großes Gründungsmandat, also auch anders als häufig in Startups passiert, wo man zunächst gründet, Geld verbrennt und auch mit dem Prinzip Hoffnung nach vorne agieren muss, wussten wir schon, dass wir im Prinzip mit 7 Personen ein Jahr ausgelastet sein werden und darüber auch eine solide Basis haben für weiteres Wachstum. Also das war, sagen wir mal, ein sehr geplantes und mit einem doppelten Netz eigentlich versehene Gründung. Dem völlig unbenommen ist es natürlich auch so, sind wir ja gestartet, um nicht 5 bis 7, also ich bin mit 4 Kollegen damals in die Selbstständigkeit gegangen, also im Prinzip 5 Partner. Wir sind in der Spitze nachher 30 Personen gewesen, alle mit mindestens 5 Jahren Berufserfahrung, also etwas anderes Modell als bei den klassischen Beratern, also keine pyramidale Form von Junior Consultants und Consultants, die hatten wir anfangs überhaupt nicht an Bord, sondern unser Differenzierungsmerkmal war immer, dass wir im Prinzip sofort liefern können. Also bei uns bezahlen sie die Ausbildung junger Berater nicht mit, war immer so ein Slogan im Akquiseprozess, sondern da kommen Leute, die direkt abliefern können. Und so sind wir mehr oder weniger in den Markt halt auch reingegangen, sind dann aber bei 30 Personen auch irgendwie an so eine gesunde Größe gestoßen, wo wir gesagt haben, das läuft eigentlich optimal. Da hat man auch mal Nicht-Auslastung im Griff. Da kann man auch ein bisschen schwanken. Da verliert und gewinnt man auch mal einen Kunden. Das ist, sagen wir mal, so eine optimale Unternehmensgröße gewesen, die wir dann auch mehrere Jahre in der Form einfach fortgesetzt haben. In Summe 10 Jahre.
Man darf ja auch nicht vergessen, im reinen Startup-Bereich, es scheitern ja auch 9 von 10. Ich glaube, da war eure Grundlage, wie du auch gerade sagtest, mit dem doppelten Boden, ja auch eine ganz andere Mandate auch mitzunehmen. Ihr habt keinen Investor gesucht, sondern habt das ja von euch aus sozusagen aufgebaut. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Basis ein Stück weit auch, als so die klassische Startup-Szene, sage ich, da wirklich from the scratch startet sozusagen. Hut ab dafür, wirklich. Also die Gründungsnation wird ja immer so ein bisschen an den Rand leider auch geschoben, wobei es so wichtig ist, in Deutschland zu gründen. Und von daher finde ich es ein super spannendes Thema.
Jörg, würdest du es denn immer wieder so machen? Oder sagst du, oh, das hätte ich vielleicht skippen können?
In der Rückschau würde ich sagen, war das ein sehr, sehr guter Schritt. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz was zu unserer damaligen Motivation erzählen.
Ja, gerne.
Wir waren in unserer Vorgängergesellschaft, waren wir alle irgendwie Senior Manager und Direktoren mit der ernsthaften Chance, Partner zu werden. Das heißt, wir haben alle auch damals eine Karriere mehr oder weniger zur Seite gelegt für das Risiko, es einfach mal selber zu machen, um es mal zu sagen. Und der wesentliche Grund damals war eigentlich dafür, weil wir alle grundsätzlich mit unserer Firma ziemlich happy waren. Wir sind aber in so einen Partnerbereich reingeraten, wo das Thema Mitarbeiterführung, People und Development anders als es in unseren ersten Jahren ganz sehr, sehr positiv war, relativ antiseptisch geworden ist, möchte ich mal sagen. Also da war man halt nachher nur noch so eine Nummer, die irgendwie abliefern musste. Und all das, was uns so in den ersten 5, 6 Jahren zusammengeschmiedet hat, auch über die damaligen Partner, die ja eine ganz andere Führungs-DNA hatten, ist so ein bisschen verloren gegangen. Und im Prinzip ist das eigentlich der ausschlaggebende Punkt auch dafür gewesen, dass wir mal irgendwann in Düsseldorf mit einem Altbier zu 5 zusammen ein Jahr vorher abends zusammengesessen haben und haben dann so gescherzt, Mensch, wenn wir mal ein Gründungsmandat kriegen würden irgendwo, dann machen wir uns einfach mal selbstständig. Und das war einfach nur so dahergeplaudert, glaube ich. Aber und 3/4 Jahr später rief einer meiner 4 Gründungskollegen eben an und sagte, du, ich hätte da ein Mandat, ein relativ exklusives, auch mit einem signifikanten Volumen. Du hast doch damals gesagt, du machst mit, wie sieht es denn jetzt aus? Ja, und da steht man plötzlich dann vor der Frage, geht man rechts rum oder links rum nochmal im Leben? Auch zu einer Zeit, wo man ja eben auch schon Kinder hatte, eine Immobilie hatte, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Art von Entscheidungsmuster, als wenn ich jetzt 25 bin und in dem Sinne die finanziellen Belastungen eigentlich viel, viel kleiner sind. Und ja, und da haben wir uns dann in mehreren Nächten zusammen die Köpfe zusammengesteckt und irgendwann gesagt, komm, wir machen's. Ja, und dann das Thema einfach vorangetrieben. Und dann war es so, Lia, wahrscheinlich wie Startup-Atmosphäre heute. Der eine hat eine Internetseite zusammengeschrieben, der nächste hat sich um IT gekümmert, der andere hat sich damit beschäftigt, wo wollen wir eigentlich sein, was haben wir eigentlich für eine DNA. Die nächsten 2 sind schon mal Richtung Kunde losgelaufen und dann wächst das eigentlich. Also wenn du natürlich ein paar Beteiligte auch in dem Startup hast, die die dann gerne die Themen nehmen und auch vorantreiben, dann ist es halt relativ zügig auch losgelaufen.
Mir extrem bekannt vor, was du gerade erzählst, was man so alles machen muss, von IT zu Website, zu Vertrieb. Also irgendwie spiegelt das gerade mein Leben auch wieder. Jörg, was mich aber interessieren würde, das erfordert ja unglaublich viel Disziplin und, um zum Titel zurückzukommen, ja auch sehr, sehr viel Fleiß. Also Gründung und Unternehmer sein ist ja etwas selbst und ständig, wie man so schön sagt. An welchem Punkt hast du eigentlich auch mal gelernt zu sagen, nein, entweder wir nehmen ein Mandat auch mal nicht an oder nein bis hierher und nicht weiter?
Andrea, dass wir nie ein Mandat abgelehnt haben.
Okay.
Wir haben jedes Mandat genommen. Wir haben dann immer auch vor Augen gehabt, jedes zusätzliche Mandat schafft noch mehr Auslastung. Auslastung bedeutet ja aber auch Wachstum. Wachstum ist auch gerade für die jüngeren Mitarbeiter elementar. Immer und neue Mandate bedeuten auch Abwechslung. Und auch das ist ja auch gerade bei den jüngeren Mitarbeitern immer ein Riesenthema gewesen. Zu sagen, Mensch, jetzt fahre ich bei dem und dem Unternehmen 6 Monate, jetzt muss doch aber auch mal wieder was anderes kommen. Jetzt habe ich vielleicht ein Compliance-lastigeres Thema gemacht. Ich möchte doch aber auch mal gerne irgendwas mit Digitalisierung stärker machen. Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass du auch ein gutes Portfolio an Mandaten hast, um auch den, ja, diesen Entwicklungswünschen der Mitarbeiter einfach auch gerecht zu werden. Und ja gut, und das bringt natürlich auch auf der anderen Seite, je mehr Mandate du einfach auch im Köcher hast, lässt sich das auch immer investitionsfreudiger auch werden. Ne? Das ist ja immer so in der Beratung, dieses sogenannte Henne-Ei-Prinzip. Hole ich mir jetzt 3 Mitarbeiter, die super sind, die ich gerade am Markt gewinnen konnte, einfach mal ins Büro, ohne für die irgendwas zu tun zu haben. Oder eine relativ hohe Kostenposition, habe in dem Zusammenhang relativ schnell dieses Unzufriedenheitsmomentum der Mitarbeiter, die doch gerne zum Mandanten möchten, etc. Oder ist es andersrum so, gewinne ich erst die Aufträge und muss dann versuchen, mit höchster Geschwindigkeit am Markt noch Mitarbeiter zu gewinnen. Und das klappt ja im Regelfall fast nie, muss man wirklich sagen.
Ja, wieder auch sehr spannend. Jetzt hast du ja, um es auch nochmal zusammenzufassen, sehr viele verschiedene Stationen in deiner Karriere durchgeführt. Wenn du jetzt aber heute wieder Anfang 20 wärst, würdest du es nochmal so machen? Würdest du sagen, ja, ich habe super viel gelernt, war alles wichtig, jede Station war wichtig? Oder würdest du sagen, vielleicht hätte ich die ein oder andere Sache doch noch rückblickend anders gemacht?
Mal ein bisschen auseinandernehmen darf, Lia, die Zeit bei einer Big Four. Das ist zum Beispiel, da bin ich ja in Summe 12 Jahre gewesen. Würde ich auch heute meinen Kindern jederzeit dringend ans Herz legen, jetzt mal unabhängig von der Gesellschaft. Das halte ich für eine super Kaderschmiede, einen Werkzeugkasten für die Zukunft zu bauen, qualitativ nach der Uni eben auch das wirkliche Beratungsgeschäft zu lernen und dort mit einem Riesenkoffer an Erfahrung, mit sehr unterschiedlichen Mandaten, dann in den nächsten Jahren auch für sich selber nochmal konkret abzuleiten, was möchte ich eigentlich für meine eigene Zukunft? Möchte ich in der Beratung bleiben oder möchte ich zum Kunden wechseln, weil der Kunde gerade spannend ist? Also ich persönlich finde, das ist ein super Einstieg. Selbstständigkeit war auch eine ganz tolle Zeit. Also es ist eigentlich so die schönste Zeit meines Berufslebens gewesen, weil wir aber auch eben auf sowohl als Partner als auch auf Ebene der führenden Mitarbeiter ein unheimlich enges Team waren. Also so diese typischen Corporate-Probleme, sagen wir mal politische Ränkespielchen gegeneinander. Es gibt nur eine Stelle, die es zu besetzen gilt, aber 10 Kandidaten. Und irgendwie muss man die anderen auch in gewisser Weise zur Seite drängen. Das hat es ja so bei uns gar nicht gegeben. Wir hatten ein gemeinsames Zielbild, eine Roadmap und in die haben wir sehr, sehr partnerschaftlich, sehr verzeihlich und auch sehr kollegial miteinander hineingearbeitet. Und das ist natürlich dann so, dann gehst du mit unheimlich viel Spaß zur Arbeit, dann kannst du auch manchen Mandantenschmerz besser ertragen. Gar keine Frage, weil dich natürlich auch das Unternehmen und deine Kollegen mittragen. Das war sicherlich eine besonders gute Zeit. Ohne jetzt da auch Unternehmen zu nennen, ich bin ja auch mal 2 Jahre COO gewesen. Da würde ich sagen, da habe ich sehr viel Erfahrung gemacht. Bin aber auch in einer Unternehmensgruppe tätig gewesen, in denen es sehr, sehr gewachsene Strukturen gab. Strukturen, die abgeleitet waren aus einem sehr Down-Führungsmuster des Patriarchen, der den Konzern gegründet hat. Und das war, sagen wir mal, einem Umfeld, da muss man schon eine relativ spezielle Persönlichkeit haben, um das selber gut zu finden. Das hat mir zum Beispiel persönlich nicht gefallen.
Klar. Und was würdest du jungen Menschen raten? Also was zählt wirklich, wenn man seinen Weg finden will, gerade am Anfang der Karriereleiter oder des Karrierewegs?
Gerade in der heutigen Zeit, wo es ja auch nicht mehr so üblich ist, dass man sich mit 2, 3 Jobs mehr oder weniger seinen Mandatendauer oder seinen Berufsweg untermauert, sondern man irgendwo 3, 4 Jahre ist und danach einfach auch was anderes macht, würde ich, wenn die Auswahl besteht am Markt, immer versuchen, etwas zu tun, wo du Lust drauf hast, was sich irgendwie cool anhört. Am besten, was man liebt, ne, wo man nachher hingeht und sagt, man, das ist wie eine Berufung für mich. Natürlich bin ich da jetzt im Zweifel 10 Stunden, aber die fühlen sich gar nicht so an. Die verfliegen. 3, 4 Tage in der Woche ist überhaupt kein Problem. Na, und ja, dann gibt's halt auch mal Tage, die ein bisschen schwergängiger sind. Das wäre ja abstrus, aus verschiedenen Gründen, das zu negieren. Aber so dieses Elementare zu sagen, da habe ich Bock drauf, um das mal ein bisschen lax zu formulieren, das toucht mich an, da gibt's abwechslungsreiche Themen. Und wenn man merkt, dass das nachlässt, würde ich aber auch nicht so sprunghaft sein, immer direkt zu meinen, irgendwo anders ist die Wiese grüner, sondern dort auch mal den Austausch mit meinen Führungskräften zu suchen, tief darzulegen, wo ich gerade selber stehe, was mir vielleicht fehlt, ob das Unternehmen es mir auch geben kann. Denn, sagen wir mal, gerade in Unternehmen mit einer modernen Kultur ist es ja auch absolut üblich, mit mehreren Feedbackgesprächen in jedem Jahr zusammenzusitzen und sich über genau diese Themen möglichst offen auch zu unterhalten. Und häufig gibt es ja durchaus auch Themen, mal ins Ausland zu gehen oder mal komplett den Bereich zu wechseln, irgendwo im Sales was zu machen und dann vom Sales-Bereich vielleicht auch in ganz andere Bereiche auch mal reinschnuppern zu dürfen. Da hat häufig das Unternehmen, in dem man ist, auch immer noch einiges zu bieten.
Das bringt mich zu meiner Frage, die du gerade so wunderbar beantwortet hast, auf woanders ist es auch nicht grüner, nämlich welchen Karrieremythos du sofort entzaubern würdest. Und ich glaube, das ist ein guter Karrieremythos, den man entzaubern kann, dass man ganz oft sagt, ach, ich gehe jetzt woanders hin, das passt mir hier nicht. Und ohne vielleicht auch mal nachgefragt zu haben, das Gespräch gesucht zu haben und zu schauen, was kann vielleicht meine Führungskraft oder mein Team noch für mich tun. Das auch mal zu hinterfragen.
Ich habe das dutzendmal erlebt, Andrea. Ja. Ne? Es ist ja auch so, wenn Kollegen unser Team verlassen haben, dann ist man ja auch im weiteren Verlauf gerne noch mit denen im Austausch und trifft sich und kriegt da ja auch nach Monaten, Jahren die Feedbacks. Und das ist eigentlich immer so, dass wie im normalen Leben auch, man sucht ja gerne das, was man gerade nicht hat. Also bist du bei einer kleinen Beratung und warst noch nie bei einer Big Four, dann ist es vielleicht virulent in dir zu sagen, ich will aber in meinem Leben auch nochmal zu einer Big Four. Ne? Bist du wieder bei einer Big Four, heißt es dann, ja mein Gott, die haben nur diese großen Mandate, da bin ich gar nicht so individuell, jetzt gehe ich vielleicht mal in eine Boutique-Beratung. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, zum Beispiel, wenn man bei dem Thema Consulting auch einen längeren Karrieretrack vor Augen hat, durchaus mal 2, 3 Consulting-Einheiten auch für sich auszuprobieren.
Ne? Das, absolut.
Warum nicht?
Ja, das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, wie ich finde, dass da überhaupt nichts dagegen spricht. Also von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Lia, hast du noch Fragen an unseren Gast? Ich glaube, wir haben alle noch ganz viele, aber die Zeit rennt uns davon.
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite aus. Es war sehr insightful, also sehr viele interessante Einsichten und Überlegungen auch. Und gerade für mich, ne, wenn es in den nächsten Jahren heißt, okay, ich muss jetzt auch meinen eigenen Weg bestreiten, hilft sowas immer unfassbar viel. Und ja, dafür auf jeden Fall tausend Dank.
War gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, dann vielen Dank an all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hören uns dann mit der nächsten Folge auch schon wieder in der nächsten Woche. Bleibt gespannt, schaut bei Insta vorbei und ihr erfahrt dann auch noch die 3 Karrieretipps von Jörg. Danke, ciao.
Ciao.
Das war Blonde and Beyond. Danke fürs Zuhören und checkt unsere Socials ab.